Hallo, hier ist das Penta-Radio, die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Dieses Mal geht es um Electronic Warfare. Das hat nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, was mit diesem ganzen Cyber zu tun, von dem man jetzt in letzter Zeit so viel hört, sondern es ist ein bisschen was anderes. Aber darauf werden wir ja dann in den anderthalb Stunden noch genauer eingehen. Ich stelle erstmal die Leute vor, die im Studio sind. Das ist einmal der Alex.
Hallo, viel zu laut. Tut mir leid, wir sind in einem neuen Studio, deswegen klingt das alles etwas anders und wir kommen mit dem Mixer noch nicht klar.
Wer ist noch da?
Hier ist der Honky.
Hi.
Und hier ist Simon.
Und Friedemann ist auch dabei.
Ja, genau. Dann... Mir scheint das, als ob nur ein Mikrofon läuft. Friedemann, sag mal was.
Hallo.
Ja, das sieht so aus, als ob nur dieses eine Mikrofon läuft. Ganz super. Was machen wir denn nun?
Ich würde sagen, wir spielen erstmal eine Musik und setzen uns nochmal mit der Technik auseinander und dann gehen wir ins Thema rein.
Genau.
Viel Spaß. Willkommen zurück bei Pentaradio. Unser Thema heute ist Electronic Warfare. Der Alex hat da einen interessanten Vortrag gehalten bei den Datenspuren, die jetzt am Wochenende stattgefunden haben in den technischen Sammlungen. Den kann man sich auch anschauen auf media.ccc.de. Da könnt ihr einfach mal suchen nach Electronic Warfare und da werdet ihr diesen Vortrag auch finden. Ich glaube, das war so eine halbe Stunde, 45 Minuten ungefähr. Genau. Und ich würde jetzt einfach das Wort übergeben an Alex, um so eine kleine Einführung zu geben und dann können wir das ja auch noch diskutieren.
Ja, also Motivation für den Vortrag war im Prinzip relativ einfach. In den letzten, ich sag's mal, 4-5 Jahren war eigentlich immer nur Cyber, Cyber, Cyber und die Cyber-Uschi, die will ihre Cyberwehr und die möchte da 13.000 Experten einstellen. Das ist ungefähr genauso viele Leute, wie zum CCC-Kongress kommen. Also alles eine ziemlich absurde Sache. Aber das wissen wir ja alle, was gerne vergessen wird, dass Militär schon seit Jahrzehnten, also genau genommen seit über 100 Jahren, schon in der Lage ist, ohne, ich sag's mal, Waffen, die irgendwie was schießen, also physische Waffen, oder physische Waffen ist vielleicht auch das falsche Wort, weil Radiowellen sind ja auch irgendwas Physisches, aber sie sind im Prinzip schon seit längerer Zeit in der Lage, Dinge zu tun, die jetzt über sogenannte Cyberwaffen gemacht werden. Und das wird irgendwie in der Öffentlichkeit überhaupt nicht diskutiert, vor allen Dingen, weil das Ganze auch Nebenwirkungen hat, wo man sagt, die, wenn man das mit richtigen Waffen machen würde, wobei richtige Waffen ist auch wieder ein falsches Wort, Cyberwaffen bzw. elektronische Waffen sind durchaus Waffen, die auch Leute umbringen können. Wenn ich die mit Waffen machen würde, die irgendwas schießen, dann wäre das ein Kriegsverbrechen. Während Electronic Warfare, das macht die Bundeswehr, das macht im Prinzip jede größere Armee dieser Welt und ja, keine Rede drüber. Das war im Prinzip die Motivation, sich damit mal zu befassen.
Ja. Genau, so. Es gibt da ja so ein paar Untergruppen. Vielleicht kannst du da kurz sagen, was ist da so
grob als Gliederung? Genau, ich würde erstmal, bevor wir das gliedern, mal kurz sagen, was eigentlich der Unterschied ist zum ganzen Cyberkrieg, beziehungsweise das, was bisher gemacht wird. Also die klassischen Militärsachen sind Land und See. Irgendwann vor 100 Jahren ist dann auch noch die Luftwaffe dazugekommen und sogar vor über 100 Jahren ist dann auch die elektronische Kriegsführung dazugekommen und seit, ja, keine Ahnung, wann das genau losging, aber so seit etwa 10 Jahren, 12 Jahren ist eigentlich auch die ganze Sache Cyberwar, Internetkrieg oder Netzwerkkrieg, wie auch immer, so eine Sache. Wie gesagt, wir wollen halt mal über den Electronic Warfare reden. Und während Landkrieg auf dem Land stattfindet, Seekrieg auf der See und Cyberkrieg im Internet, bedeutet Electronic Warfare, dass das Ganze im Prinzip im elektromagnetischen Spektrum stattfindet. Sprich Radiowellen, Radar, also Funk im weitesten Sinne und natürlich auch Licht und alles, was dazu gehört, Wärme, Abstrahlung, solche Sachen. Das ist auch bei allen, hatte ich schon gesagt, allen größeren Militärs eine Sache, wo es sowohl spezielle Einheiten dafür gibt, als auch, wo es in jeder Gruppe, egal wo die dazugehören, einzelne Leute gibt, die da zumindest einen Teil dazu machen.
Du sagtest, vor über 100 Jahren gab es die ersten Fälle von Electronic Warfare. Was muss man sich darunter vorstellen? Was kannst du
konkret sagen? Das war der Krieg 1904. Genau genommen war das am 15. April 1904. Da gab es eine Seeschlacht zwischen dem imperialen Japan und dem imperialen Russland. Und da hat die russische Seite die Idee gehabt, den Funkverkehr zwischen den Kriegsschiffen der Japaner zu stören, einfach indem man Rauschen auf die Frequenz getan hat und dadurch konnten die halt nicht mehr darüber sprechen. Das war wohl für die Japaner auch recht überraschend und sie sind dann auch ein bisschen konfus geworden. Das ist auch einer der ursprünglichen wie soll man sagen, Motivation für Electronic Warfare gewesen, den Gegner an seiner Kommunikation zu hindern. Das war halt ein klassischer Fall.
Würde das jetzt auch noch funktionieren?
So primitiv nicht mehr, aber es ist grundsätzlich durchaus möglich, einfach in eine Frequenz, auf der gesendet wird, mit einer zweiten Trägerwelle zu versehen und dadurch die andere zu stören. Das Militär hat da schon Mittel und Wege gefunden, das zu umgehen, sich davor zu schützen. Aber vom grundsätzlichen Prinzip her, ja, wird es gehen. Aber es ist wahrscheinlich am ehesten effektiv, um irgendeinen 14-Jährigen sein WLAN zu stören, als wirklich eine militärische Gruppe oder so.
Also mir fällt dazu noch ein, dass es das ja jetzt im Prinzip im kriminellen Umfeld gibt. Nämlich um zum Beispiel einfach eine Trägerwelle in den Bereich zu senden, wo zum Beispiel die Autoschlüssel senden. Und dann schließt das Auto nicht und dann kann man da was entfernen zum Beispiel.
Was ich halt so kenne, ist, dass man halt Schwierigkeiten hat, wenn jetzt Fahrzeuge gesichert sind mit GPS zum Beispiel, wo die Position immer überwacht wird, dass es da eben Leute gibt, die das dann bewusst jammen, um das Auto halt zu stehlen, wo man sich halt sehr schwer dagegen schützen kann, weil wenn ich halt kein GPS-Signal empfange, dann ja, empfange ich es halt nicht. Da kann man halt nicht viel machen.
Da gab es vor ein paar Jahren auf dem Kongress ein Gerät dazu, mit dem man das machen konnte, wenn ich mich recht erinnere.
So das Wave Bubble?
Ich meinte das Radio eigentlich.
Und ach, das Ding, ja.
Manche Leute konnten damit fein von zu Hause aus Pokémon Go spielen und haben sich doch arg bewegt, obwohl das gar nicht stattgefunden hat, indem halt bestimmte GPS-Signale einfach emuliert worden sind im Raum.
Also man muss dazu sagen, das Radio ist, das ist jetzt nicht auf der Firmware standardmäßig drauf gewesen.
Ja, aber der Weg war nicht weit.
Das ist ein Software-Defined Radio, was quasi auf allen Frequenzen zwischen, ich glaube, 4 Megahertz und ein paar Gigahertz senden und empfangen kann. Und je nachdem, was man für einen Verstärker dahinter baut, kann man dann natürlich entsprechend, ja.
Also das Schweizer Taschenmesser für Electronic Warfare für zu Hause.
Ja, also da kommen wir dann noch mal ein bisschen zu, die Technik. Aber grundsätzlich ist das schon so, dass vieles dort im Softwarebereich stattfindet. Software-Defined Radio ist da eigentlich, denke ich mal, so essentiell, dass das wahrscheinlich überall benutzt wird. Aber nochmal zu den Implikationen, was das Ganze, also das Militär entwickelt etwas und da schauen natürlich auch andere hin, bauen das nach und das landet auch im kriminellen Bereich. Also was auch passiert ist schon, es gibt Alarmanlagen, die man nachträglich in sein Haus einbauen kann, die über Funk laufen. Die werden auch ganz gerne mal gestört. Und das ist, also auch Erpressungssachen sind schon vorgekommen, wo dann zum Beispiel Funkverbindungen zwischen Unternehmen gestört wurden und so.
Okay, jetzt hatten wir Funk, wir hatten GPS. Ich könnte mir noch vorstellen, dass Leute über Licht kommunizieren.
Ja, also das Militär geht, weil Funk lässt sich recht gut abhören, auch Richtfunk strahlt halt weiter, als was der Sender eigentlich ausgerichtet ist, also hinter den Empfänger sozusagen, kann dort abgehört werden. Also es gibt zum Beispiel Spionagesatelliten im Orbit, die in einem geostationären Orbit angebracht wurden, um zum Beispiel Richtfunkstrecken innerhalb der Sowjetunion abzuhören, weil die gehen ja über den Horizont hinaus und landen dann irgendwo dort, wo... Also irgendwo kreuzt das den geostationären Orbit und dann hatten die Amis dort einen Satellit hingebaut, um das Ganze abzuhören. Und das Militär weiß das natürlich auch und haben sich dann überlegt, ja, es wäre eine super Idee, wenn wir unsere, statt wie früher Feldtelefone zu ziehen, nehmen wir Funkgeräte. Dann haben sie gemerkt, da hört ja der andere da drüben auch mit. Außerdem weiß er dann genau, wo wir sind und so weiter. Echt nicht super. Und dann haben sie sich gedacht, naja, wir richten einfach Laser aufeinander und modellieren das da drauf. Und das kann dann keiner abhören. Das war aber auch ein Irrtum, weil zum Beispiel irgendwelche Staubpartikel in der Luft das Ganze streuen oder auch irgendwelche Reflexionen irgendwo. Es ist deutlich schwerer, aber auch nicht unmöglich.
Läuft das Ganze dann über Satelliten oder also nur Sichtverbindungen, stelle ich mir gerade bei Bergen dazwischen und sowas schwierig vor?
Das hängt ganz davon ab, um was es da geht. Also es gibt Lichtkommunikation auf relativ kurze Entfernungen zwischen Schiffen zum Beispiel. Das klassische Morsen mit Lampen zum Beispiel ist so eine Sache. Es gibt auch direkt Festverbindungen, wenn man das so will, die dann halt auf den Mast gestellt werden, die sich dann gegenseitig sehen müssen. Und ja, es muss eine optische Verbindung, also sprich Sicht zwischen den zwei Punkten herrschen. Also wenn man einen Berg hat, muss man sowas oben auf die Spitze stellen. Also eine Relaisstation, wenn man das so will. Aber durch Luftflimmern zum Beispiel, wegen Temperaturunterschieden, können solche Laser so oder so nicht unendlich weit, also was heißt unendlich weit, also auch Vibrationen über dem Boden und so können dann dazu führen, dass das Ganze schon gestört wird.
Okay, haben wir also über das Licht geredet. Was gibt es noch für Dinge, die man im elektromagnetischen Spektrum machen kann?
Radar. Jede Menge Sachen, was jetzt Positionsbestimmung angeht, sowohl Eigenbestimmung über GPS, beziehungsweise gibt es ja dann auch noch GLONASS und ich weiß jetzt gar nicht, wie das Indische heißt. Es gibt Galileo aus Europa, die Chinesen haben sowas, die Japaner haben sowas, also das sind verschiedene Positionierungssysteme. Es gibt das Radar, gibt es in verschiedenen Wellenlängen die Radare, lang, kurzwellig, die meistverwendeten sind im sogenannten X-Band, das ist so um die 10 GHz.
Mal kurz zwischengefragt, ich meine, die meisten kennen Radar vom Zweiten Weltkrieg so als erste Erscheinung. Wie funktioniert das jetzt immer noch genauso? Oder?
Also im Prinzip ist es noch genauso, dass man einen Radiosender hat, der Radiowellen aussendet und dann in Objekt, in Schiff, in Auto, in Flugzeug reflektiert das zurück und über die Laufzeit, wie lang der Impuls braucht, bis er zurückkommt, kann man die Entfernung bestimmen und über den Winkel der Antenne kann man sagen, aus welcher Richtung das kommt. Und dadurch weiß man, wo das war. Das lässt sich natürlich sehr leicht stören und deswegen hat man sich dann so Stück für Stück Dinge ausgedacht, wie man zum einen das stören kann und zum anderen, wie man auch die Störung wieder wegmachen kann. Also sogenannte Gegenmaßnahmen bzw. protektive Maßnahmen.
Da gibt es ja dann zwei Richtungen, ne? In dem Radar verschwinden oder im Radar mehr ausgeben, als man ist.
Genau.
Wie funktioniert das?
Genau. Also die meisten Leute denken, Radar verschwinden, das macht man mit Stealth, also Tarnkappenflugzeugen. Dazu muss man allerdings wissen, dass Stealth ist Hokuspokus, anders kann man das nicht sagen. Diese Stealth-Sachen, egal ob das über Beschichtung oder über die Form des Flugzeugs, meistens wird beides benutzt, bedeutet nur, dass eine bestimmte Wellenlänge, meistens das X-Band-Radar, absorbiert wird oder woanders hin reflektiert wird, aber andere Wellenlängen, also längere Wellen zum Beispiel, oder auch Licht zum Beispiel, eben trotzdem nach wie vor genutzt werden können, um das Ding zu orten. Das heißt, wenn man meint, mit in Tarnkappenflugzeug unsichtbar zu sein, das, so funktioniert das nicht. Und die müssen auch, wie soll ich sagen, aufpassen, gerade von langwelligen Radaren nicht entdeckt zu werden, beziehungsweise auch Kurzwellenradar, also wie X-Band zum Beispiel, entdeckt die Dinger ab einer gewissen Entfernung dann doch. Und Radar ist halt eine relativ alte Technik, es ist auch eine recht ausgereifte Technik, muss man mal sagen. Und wie es so aussieht, scheint die Physik eher in der Richtung zu funktionieren, dass man Dinge entdeckt als tarnt.
Genau, beim Entdecken kann man ja auch vorgeben, mehr zu sein, als man ist. Ich erinnere mich da an was.
Genau, Radar.
Mit Aluminiumstangen.
Oder ach was? Ja, genau, die sogenannten Düppel. Das ist ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das erfunden hat, ob das Deutschland war oder Großbritannien.
Der Fraktionen wird es gewesen sein in der Zeit.
Genau, also das ist im Zweiten Weltkrieg sehr verbreitet gewesen. Da wurden einfach lange Streifen aus Aluminiumfolie geschnitten, die der Wellenlänge vom Radar entsprochen haben. Und die wurden dann vom Flugzeug abgeworfen oder es gab auch Versuche, das mit so Raketen hochzuschießen oder so eine Art Geschoss zu bauen, wo man das aus dem Flugzeug vorne raus abschießt, das dann sozusagen vor dem Flugzeug in einer Art Vorhang ist, wo man das Flugzeug dahinter nicht mehr sieht. Und der Effekt ist einfach der, dass diese Streifen Aluminiumfolie, die, wenn die genau die richtige Länge hat, das Zeug wesentlich besser reflektiert als ein Flugzeug, was dahinter ist. Und das sorgt dafür, dass auf dem Radarbild halt viele, viele Ziele sind, beziehungsweise Punkte sind und man die echten Flugzeuge dahinter nicht mehr sieht oder dazwischen.
Sehr spannend. Vielleicht können wir noch eine kleine Musik jetzt spielen und dann Stück für Stück in die verschiedenen Kategorien von Electronic Warfare gehen. Ja.
Also wobei, vielleicht nochmal ganz kurz, die Düppel, also diese Aluminiumstreifen, das ist 40er Jahre. Die sind noch bis in die, ich glaube, 60er Jahre produziert worden, aber eigentlich schon seit Mitte der 50er Jahre hat sich angedeutet, dass das nicht wirklich hilft. Wenn man einfach nur die Frequenz vom Radar etwas verschiebt, dann sieht man halt doch durch. Und da ist man dann dazu übergegangen, die Radars aktiv zu stören. Das heißt, man hat einen Störsender auf den Flugzeugen gehabt oder Schiffen, die dann halt dem Radar andere Sachen entgegengebracht haben. Am Anfang hat man wieder einfach viel Sendeleistung und die dann sozusagen geblendet. Das war man dann wieder in der Lage rauszurechnen und so weiter. Und also das ist auch immer ein Wettrüsten zwischen Stören und Rausfiltern.
Es hat sich auch viel in der Computertechnik getan seit den 40ern.
Also ja, absolut.
Auch viel mehr möglich sein jetzt.
Ja, absolut. Wobei die ersten Störsachen waren nicht digital, die waren tatsächlich wirklich analog.
Okay.
So, und das war dann halt so, also vielleicht beim Radar ist das noch ein schönes Beispiel. Man hat dann am Anfang einfach gesagt, okay, ich empfange was und dann kann man ja sagen, okay, um das Radar zu verwirren, muss ich mit der und der Verzögerung diese Impulse schicken, dann zeigt das Radar an der Stelle, was weiß ich, 100 Flugzeuge statt 1 an. Und das waren dann halt so die ersten wirklichen Gegenmaßnahmen, wie das im Militärischen heißt, wo Radar halt gestört wurde im Sinne von verwirrt mit falschen Informationen. Also nicht nur einfach geblendet, sondern halt wirklich aktiv mit einer gewissen Intelligenz über Phasenverschiebungen, über solche Sachen wie jetzt einfach die eigenen Sachen wieder zurückschicken, dann halt falsche Ziele angezeigt wurden, die da eigentlich gar nicht waren.
So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Musik und sind dann gleich wieder da. Willkommen zurück zu Pentaradio. Wir sind jetzt bei der Frage angekommen, warum macht denn das Militär das? Was ist das vielleicht strategisch? Was hat das für Vorteile? Genau, und ich übergebe das Wort.
Ja, die ersten Sachen waren, wie gesagt, einfach nur dem Gegner an der Kommunikation zu hindern. Mittlerweile ist das allerdings ein bisschen weiter gegangen. Also die meisten Leute, wenn die an Krieg denken, denken ja an sowas wie einen Zweiten Weltkrieg. Also solche Sachen, dass da sich große Armeen entgegenstehen und dass früh der Tagesbefehl ausgegeben wird, dann ziehen die los und schießen aufeinander. Aber es ist mittlerweile etwas anders. In den 90ern hat die USA eine neue Doktrin, also Doktrin ist ein Begriff aus dem Militär, der beinhaltet so eine Art, das ist eine Beschreibung, wie die Armee funktioniert. Das heißt, wie die Kommandostruktur ist, welche Waffen wie eingesetzt werden, wie die strategisch vorgehen, wie sie taktisch vorgehen und so weiter. Und die USA hat da eine Doktrin eingeführt, die sich nennt Network-Centric Warfare. Das heißt, also netzwerkzentrierte Kriegsführung. Das heißt jetzt nicht Krieg im Netzwerk, sowas wie Cyberwar, sondern wir vernetzen die einzelnen Gruppen, die einzelnen Einheiten miteinander und alle Informationen liegen letztendlich dort an, wo sie gebraucht werden. Das heißt, es gibt da in dem Sinne nicht nur einfach eine Befehlskette, sondern auch, dass Informationen zum Beispiel von einem AVEX-Flugzeug, also ein Aufklärungsflugzeug, dann zum Beispiel auch bei den Leuten landen, die dann dort vor Ort irgendwo im Dreck spielen. Und nicht nur wie früher war, wo es beim Generalstab gelandet ist, also die Luftaufnahmen, also die drauf Zugriff brauchen, haben Zugriff auf eine Information. Das bedeutet natürlich, dass die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Einheiten, wobei Einheiten jetzt nicht im Sinne von militärischen Einheiten, sondern sagen wir mal eher Bausteinen, die muss gewährleistet werden. Und habe ich meine Doktrin auf dieses Network-Centric Warfare ausgerichtet als Armee und jemand macht mir meine, wie es so schön heißt, C3I-Infrastruktur kaputt, das heißt Command, Control, Communications und Intelligence, also Kommandostruktur, Kontrollstruktur, Kommunikation und Informationsbeschaffung. Wenn zwischen denen nichts mehr funktioniert oder das gestört ist, dann bedeutet das, dass dieser ganze Network-Centric Warfare in der Tonne ist.
Geht das nur für kämpfende Einheiten? Ist das auch für die Logistik der Armeen sinnvoll? Oder wo tritt das überall auf?
Das ist im Prinzip ist alles eingebunden. Also die Logistik weiß mehr oder weniger in Echtzeit, was die Gruppen ganz vorne an Munition brauchen. Die können teilweise abschätzen über die Command-Strukturen, wann man wohin mehr bringen muss und das auch dynamisch umrouten zum Beispiel. Also jetzt die Logistik als Beispiel.
Das heißt, wenn man das stören möchte, müsste man das flächendeckend stören durch Signal, also durch was auch immer. Das heißt, es sind nicht nur die kämpfende eigene Armee, also nicht nur die gegnerische Armee betroffen, sondern im Zweifel vielleicht auch die eigene oder jemand anders.
Ja, also das ist ein sehr guter Punkt. Also flächendeckend, eigentlich muss man nur an den richtigen Punkten stören. Man weiß allerdings immer nie genau, wo die sind. Das heißt, wir machen einfach mal alles platt, was es da gibt. Und das ist jetzt noch ein Punkt, den man da vielleicht auch nochmal erklären muss. Wir haben jetzt immer als Beispiel irgendwelche Kommunikation oder so genannt. Da geht aber auch viel mehr. Also zum Beispiel EMP ist so eine Sache, ein elektromagnetischer Impuls. Das ist was das erste Mal entdeckt wurde, als eine Atombombe gezündet wurde, dass dabei, obwohl jetzt direkt von der Strahlung oder von der Druckwelle oder Hitze nicht betroffene Sachen sind trotzdem kaputt gegangen, also elektronische Sachen. Und das lag einfach daran, dass da ein ganz kurzer, starker elektromagnetischer Impuls ausgelöst wurde. Mit sowas kann ich natürlich auch großflächig so einen Militäralarm legen. Aber eine Atombombe zu zünden ist nun mal nochmal eine Eskalationsstufe, die die meisten Armeen vermeiden wollen und oder auch nicht können. Und deswegen haben sie sich andere Wege gesucht. Also es gibt mittlerweile auch EMP-Waffen, die nicht nuklear sind und auch durchaus tragbar und eine Reichweite von ein paar hundert Metern haben.
Na okay, wenn es jetzt nicht Atomwaffen sind und nicht EMPs, womit kann man so eine Armee stören als
Also das richtet, also es geht nicht nur gegen Armeen, also oder jetzt klassisch den Funk, sondern es können auch Sachen passieren, an die man so gar nicht denkt. Also es gab zum Beispiel in der Ostukraine mit Russland mehrere merkwürdige Zufälle oder was auch immer, wo auch noch nicht ganz klar ist, wie die das gemacht haben. Also dass es dann zum Beispiel wirklich passiert, dass die dort von Funkgeräten die Akkus leer waren. Oder von Autos. Also es gibt auch Berichte darüber, dass ganze Kompanien und Bataillone von der ukrainischen Armee früh komplett ihren ganzen Fahrzeugpark, Panzerautos, was sie so hatten, überall die Starterbatterien leer waren.
Aber jetzt haben doch nicht nur Armeen Batterien.
Ja, dann gibt es die zivile Bevölkerung, die meint, wir hauen mal ab und steigen ins Auto und fahren da weg und dann stehen die dann auch mittendrin. Das ist ein Problem, was eben gerne in dem kompletten Rahmen vergessen wird.
Vielleicht ganz kurz dazu ein Einwurf. Ich habe irgendwie jetzt vor kurzem gelesen, dass sogar im zivilen Bereich mit sowas experimentiert wird, um Autos zu stoppen. Also um irgendwelche Terroristen, die auf Weihnachtsmärkte zufahren, also quasi anzuhalten. Und das Interessante ist, dass das wirklich die Motorsteuergeräte angreift. Also dass sozusagen versucht wird, da halt auch, wahrscheinlich ist das so eine Art EMP oder quasi Ströme zu induzieren in den Mikrocontrollern oder in der Elektronik selber, sodass das Motorsteuergerät quasi die Zündimpulse nicht mehr richtig geben kann und der Motor dann quasi ausgeht oder steht. Was schon auch wieder die Frage aufwirft, wie weit die Reichweite davon ist. Ne? Das heißt, wenn der im dichten Verkehr fährt, werden wahrscheinlich die Autos dann eben auch stehen bleiben. Ne? Also es ist ja, die Frage ist halt, wie man das richten kann.
Das wäre ein Kollateralschaden, mit dem ich leben könnte, aber so ein Herzschrittmacher, so ein gewisser Teil der Bevölkerung ist ja auf unterstützende Geräte im Kreislauf angewiesen.
Das ist noch nicht mal so medizinische Geräte. Unsere Gesellschaft kann ohne Energie, ohne Kommunikation nicht leben. Eine Stadt mit 10.000, 100.000 Einwohnern oder noch größer ist faktisch nicht lebensfähig ohne Strom, ohne Kommunikation.
Ohne gefüllte Supermärkte.
Ja, ganz genau.
Ohne funktionierende Wasseranlagen.
Und das ist halt das große Problem an diesen Elektronik-Warfare. Es macht nicht. Also wenn ich irgendwo mit einer Kanone hinschieße, ist die Wirkung vielleicht groß und gewaltig, aber trotzdem begrenzt. Und wenn ich aus Versehen in ein Zivilgebiet schieße, dann ist das möglicherweise ein Kriegsverbrechen. So, das heißt, das ist recht klar geregelt. Aber in dem Electronic Warfare gibt es in dem Sinne keine Regeln. Die Physik sagt auch nicht, okay, 5 Kilometer, dann ist Schluss, weil dahinter geht der Zivilbereich los, sondern dort gehen die Geräte auch nur kaputt. Dort brechen die Stromnetze zusammen, dort bricht Telefon zusammen, dort gehen medizinische Geräte kaputt und auch irreparabel kaputt. Es ist nicht so, dass die nur gestört werden, sondern das Zeug ist danach einfach nur Schrott.
Also ich frage für einen Freund, wie kompliziert ist das, so ein EMP zu bauen?
Nun ja, das Manhattan-Projekt war ein bisschen eine größere Aktion und wie man einen nicht-nuklearen EMP baut, da schweigen die sich ganz gut aus. Man findet diverse Anleitungen im Netz bzw. Schemazeichnungen. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Also es ist schon relativ lange bekannt, dass bei der Explosion von normalem Sprengstoff auch elektromagnetische Wellen freigesetzt werden können. Und was in dem Fall dann noch gemacht wird, ist, das wird dann mit in einer Spule sozusagen umwickelt und in eine Art konisches Rohr gepackt. Und wenn der Sprengstoff explodiert, drückt es diese Spule in dieses konische Rohr. Und dadurch, dass das konisch ist, kommt diese Spule zu, wie soll ich sagen, unterschiedlicher Zeit mit dem Rohr in Verbindung und dadurch ändert sich die Induktivität von der Spule und dadurch wird dann sozusagen die Frequenz von dem EMP durchgestimmt. Da ich noch nie sowas gebaut habe, kann ich nicht wirklich sagen, ob das funktioniert. Ich kenne auch niemanden, der das jemals gebaut hat.
Dann nochmal zwischengefragt, angenommen in einer Stunde ist es soweit, ich mag meinen Laptop, kann ich was machen?
Im Prinzip wäre einfach nur eine große Eisenkiste.
Gut, also die auf muss, eBay mal gehen, Leute, und genau. Schauen, was sich da machen lässt.
Also mit Alufolie einwickeln wird wohl nichts nützen.
Ach, schade. Ich habe gehört, Aram Barthol hat an den Daten, in den technischen Sammlungen eine schöne Ausstellung gemacht, wo man seinen eigenen Hut basteln konnte. Schade, dass die nicht helfen werden.
Nee, also es muss halt nicht nur ein faradäischer Käfig sein, es muss halt wirklich HF-mäßig richtig dicht sein und im Prinzip ist es ein faradäischer Käfig, aber so wie man das kennt hier in irgendeine Gitterbox oder so reicht da nicht, also der Frequenzbereich ist einfach viel zu weit. Es gibt auch Ansätze, was ich gelesen habe, vielleicht sollte man noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Viele Informationen im Netz oder in der Literatur muss man mit Vorsicht genießen. Es ist viel Propaganda dabei von den jeweiligen Seiten und die sind auch nicht wirklich interessiert, allen auf die Nase zu binden, was sie da genau tun. Erstens, weil es sich teilweise recht einfach kopieren lässt. Zweitens, weil wenn ich weiß, was die machen, kann ich mich einfacher davor schützen als Militär oder Leute, die es sich leisten können. Und deswegen ist immer schwer zu sagen, was geht tatsächlich und in welcher Form wird das dann tatsächlich gemacht. Einige Sachen sind ziemlich klar, andere hingegen nicht. Also das Ding, dass dann ganze Bataillone mit leeren Autobatterien dastehen, da wüsste ich jetzt nicht wirklich, wie sie es machen sollen. Friedemann, du machst doch was mit Autos. Hast du eine Idee?
Wie gesagt, ich weiß nur das, dass man, wie gesagt, Motorsteuergeräte stören kann, weil die letzten Endes ja auch nur kleine Prozessoren drin haben, die natürlich irgendwann auch sich resetten oder weiß ich nicht mehr, das richtig machen. Aber ich wüsste jetzt auch, kann mir das auch nicht erklären, physikalisch, wie das...
Was man machen könnte, wäre irgendwie Remote-Verbraucher in dem Fahrzeug einzuschalten.
Ja, das stimmt natürlich. Also je nachdem, wie modern das Fahrzeug ist, kann man natürlich dafür sorgen, dass irgendwelche Systeme, die viel Strom ziehen, quasi... Klar, kennt man ja, ne? Wenn man jetzt vergisst, das Licht auszumachen oder sowas, wenn das die ganze Nacht brennt und Strom verbraucht, klar, dann ist natürlich irgendwann die Batterie oder die Spannung der Batterie so niedrig, dass sie nicht mehr ausreicht, um also jetzt gerade bei einem Benziner sozusagen die Energie aufzuwenden, um diese Zündkerzen quasi die Energie dafür zur Verfügung zu stellen. Genau.
Wobei wir ja bei der ukrainischen Armee eher von sowjetischer Technik reden. Ich glaube, so ein T-72 hat noch keine elektronische Motorsteuerung in dem Sinne.
Ja, also wie gesagt, was anderes kann ich mir da auch nicht vorstellen. Bei so aktuellen Autos ist das, denke ich, auf jeden Fall ein Problem, dass man, wenn man dort Sachen, wenn die sich nicht wirklich in den Stromsparmodus fahren, dass dann wirklich die Batterie schnell leer ist. Zur ukrainischen Armee kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Es kann auch einfach sein, dass die so alten Schrott hatten, dass die Batterien früh einfach selbst entladen waren und dann die russische Propagandaabteilung gesagt hat, ja. Oh cool, wir waren's. Ja. Also das ist alles denkbar in dem Bereich. Ja. Also, so. Auf der anderen Seite, was auch ein Punkt ist, Electronic Warfare gehört natürlich auch die Informationsbeschaffung dazu, SIGINT, Signal Intelligence, COMINT, Communication Intelligence. Das heißt,
angenommen, jemand weiß nicht genau, was SIGINT heißt. Was ist SIGINT?
SIGINT ist Signal Intelligence. Das heißt, ich höre einfach in den ins elektromagnetische Spektrum, sprich Radio, Radar, Licht, was auch ist, rein mit den entsprechenden Empfänger und schaue mir die Signale an, die da kommen.
Also elektronische Aufklärung sozusagen.
Also ganz genau.
Erstmal nur mithören, ohne was da mitzumachen.
Genau, das ist einfach nur, wir lauschen. COMINT ist dann Kommunikationsüberwachung, Lauschen in Telefonverbindung, Funkverbindung, Datenverbindung. Und Leute, die in der Ostukraine waren, beziehungsweise auch in Syrien, die sagen halt, Mini-Drohnen überall, Aufklärungsflugzeuge und am Boden installierte Sachen. Also die der ganze Bereich Signal Intelligence, also elektronische Aufklärung, ist also so essentiell, also es wurde auch berichtet, dass zum Beispiel die Israelis 24 Stunden, 7 Tage die Woche jedes Handy im Gazastreifen verfolgen, nicht jetzt, was dort gesendet oder was die jetzt besprechen oder so darüber, das möglicherweise auch, aber allein zu wissen, wo die sind, wie die sich bewegen, und zwar nicht über Belauschen der jeweiligen Sendemasten, sondern wirklich einfach über die einzelnen Frequenzen, was die Handys so von sich geben, also über ihre elektromagnetische Abstrahlung. Und Ähnliches ist halt auch in Russland passiert, da oder in der Ostukraine. Da haben halt die ukrainischen Soldaten ihre Handys mitgenommen und haben sich dann halt gewundert, warum genau dort, wo sie sind, irgendwelche Raketen oder Granaten niedergegangen sind, weil die Russen dadurch genau wussten, wo die Leute im Einzelnen stehen. Oder nicht. Offiziell sind es ja nicht die Russen, sondern die ostukrainischen Aufständigen.
Okay, angenommen, man hat sein Handy sehr gern und mag keine Raketen. Was macht man dagegen? Handy aus? Reicht das?
Tja.
Ich würde sagen, Handy in eine dicke Metallkiste.
Okay, ja, so wieder auf eBay.
Kühlschrank, ja. Ja. Also ja, man kann sich nicht sicher sein, dass das Telefon, wenn es vorgibt, aus zu sein, also Display aus, natürlich nicht auch noch Sachen abstrahlt. Man könnte halt sich, wenn man teure Messgeräte hat, kann man natürlich schauen, ob da irgendwie noch Feldstärke rauskommt.
So,
aber
so,
das
totale Messgeräte sind das gar nicht, wenn man einen großen Lautsprecher hat und das Handy mal ausgeschaltet drauflegt. Ja, müsste man sicher mal gucken, ob man was knacken hört oder so.
Ich glaube, das funktioniert aber eigentlich nur für den GSM-Bereich.
Es reicht ja, eines der Signale zu hören, um zu wissen, ob da Signal. Also, na gut, ja.
Genau, aber dein Handy könnte natürlich genauso noch in, was weiß ich, höheren Frequenzbändern. Was weiß ich, dein Handy könnte sogar 5 GHz WLAN anhaben und du merkst es nicht.
Ja, gut, aber das ist die Reichweite begrenzter als bei GSM.
Ja, das stimmt.
Ja. Es gibt übrigens, also Reichweite ist eine. Es hängt nur davon ab, wie groß deine Antenne ist und wie gut dein Empfänger. Es geht übrigens nicht nur um solche Sachen, wie wo man davon ausgeht, dass die da rumsenden, wie zum Beispiel eben der GSM oder UMTS-Radio, was in den Handys eingebaut ist. Im Prinzip immer wenn irgendwo ein Strom fließt, entsteht ein Magnetfeld. Das heißt, es könnte schon allein euer ausgeschaltetes Handy, was am Ladegerät steckt, strahlt elektromagnetische Wellen ab. Das Schaltnetzteil mit seinen Impulsen, möglicherweise der Ladecontroller von dem Handy, und in dem ganzen Bereich SIGINT werden solche Sachen aufgefangen, natürlich überwiegend von militärischer Hardware, aber natürlich auch von zivilen. Und dann kann ich einfach schauen, oder so einfach ist das auch nicht, aber dann kann ich einfach schauen, welche Signale habe ich hier im Äther, und dann vergleiche ich die mit meiner Datenbank und dann kann ich, je nachdem wie gut mein Empfänger ist, ziemlich genau sagen, dort liegen 5 Handys, die gerade aufgeladen werden, oder 5 Handfunkgeräte, die üblicherweise von, was weiß ich, Wachleuten getragen werden oder so. Also das geht recht viel.
Handys aufladen in in metallischer Kiste, wie sieht es damit aus? Reicht das? Oder?
Naja, irgendwie geht Strom rein. Das heißt, dein Schaltnetzteil, also dieses kleine Ladegerät, ist ein Schaltnetzteil. Das gibt natürlich die Signale auch an deine 220-Volt-Leitung raus und die wirkt dann wieder als Antenne.
Also gleich auf eBay noch ein Solarpanel mit dazu shoppen und das den Laderegler mit in die Kiste
nehmen. Aber von deiner Kiste gehen Kabel raus in deine Solarantenne, in deine Solarzelle, und die wirkt wieder als Antenne. Du müsstest im Prinzip irgendwo ein Akku laden oder in eine Batterie und die dann in deine Metallkiste ohne Luftschlitz sozusagen reinpacken, um dein Handy zu laden, damit da nichts rauskommt.
Ich bin ja hier aus Freiberg gekommen heute und wir sind sicher, kann ich euch sagen, wir haben nämlich noch ein Kavernenkraftwerk. Da können wir Strom in 120 Metern Tiefe machen, das sollte vielleicht helfen.
Ja, aber das trotzdem gehen da ja Drähte raus. Also das ist immer so eine Sache, sobald wie ich irgendwo in Kabel aus im Haus habe, kann ich das auch benutzen, um dort, ich könnte zum Beispiel irgendeine Abhörvorrichtung nehmen, die das, also zu Deutsch eine Wanze, die dann statt über Funk schickt die das, moduliert die das auf die 220-Volt-Leitung oder irgendeine andere und schickt das darüber raus. Aber auch jeder Schalter, den man umlegt, die kompromittierende Abstrahlung von Rechnern ist ja auch ein Ding, was schon recht lang bekannt ist. Also Tempest wird es auch genannt. Sowas entsteht eigentlich immer, wenn irgendwo Strom ist. Und wie man das auswertet, das ist das, die eigentliche Kunst dran. Das Auffangen, wie gesagt, hängt nur davon ab, wie gut meine Antenne und mein Empfänger ist. Und das ist halt sozusagen der Anfang von Electronic Warfare. Das heißt, ich bin in der Lage, diese Daten auszuwerten. Und da ist das Militär mittlerweile schon recht weit. Jo. Ja, jetzt sind wir...
Würde ich sagen, machen wir wieder eine kleine Pause und reden danach noch weiter darüber, was man dagegen tun kann und andere schöne Sachen. Bis gleich.
Willkommen zurück zum Penta-Radio. Nachdem wir jetzt erstmal so hypothetisch uns Gedanken gemacht haben, was denn so passieren könnte, wollen wir jetzt mal darauf eingehen, was denn schon so passiert ist, beziehungsweise wo man so Berichte liest. Genau, und ich übergebe wieder das Wort an Alex erstmal.
Jo. Also ich würde sagen, wir machen erstmal, was so zivil passiert ist. Seit mehreren Jahren gibt es regelmäßig Übungen, wo so diverse Einheiten, sowohl von NATO als auch Russland und so weiter, wo die immer wieder diesen Electronic Warfare üben. Und ein relativ bekanntes Ding, was auch in Europa ziemlichen Flurschaden angerichtet hat, ist 2014 passiert. Da gab es in, ich glaube, Rumänien, Ungarn war da eine Übung. Also Ungarn war da auf alle Fälle mit beteiligt. Ich glaube, es ging aber auch nach Rumänien rüber. Und ja, da war komplett die Koordination des zivilen Luftverkehrs in Europa gestört. Bis rauf nach Nordeuropa. Teilweise für Stunden ging gar nichts, aber das ging mehrere Tage, wo immer wieder zu Ausfällen der Flugleitsysteme gekommen ist, wo Radarüberwachung vom Luftraum ausgefallen ist und so weiter. Und nur weil dort halt ein paar Leute irgendwo im Wald mit dem Zeug gespielt haben. Das Witzige ist, obwohl es, wie gesagt, relativ weite Auswirkungen hatte, ist das so gut wie gar nicht durch die Medien gegangen. Und es gab vom, ich weiß jetzt gar nicht, wer da genau Anfragen im Bundestag gemacht hat, aber da wurde sich einfach mal komplett um Antworten drumherum gedrückt. Und da, ja, vergessen, dann ist es auch nicht passiert.
Das heißt, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wird regulär bei Übungen versucht und getestet und scheinbar auch deutlich unterschätzt? Oder wie kam es dazu? Gibt es dazu irgendwelche?
Also genaue Informationen, ob die das unterschätzt haben, ob das ein Unfall war, ob das Absicht war, gibt es nicht. Ich persönlich gehe davon aus, das ist denen einfach entglitten im Sinne von, wir schalten das mal ein und ja, machen unsere Übungen, da reden die ja auch nicht mit unbedingt außen. Und dann, bevor das durchkam, dass da gerade der zivile Luftverkehr nicht mehr geht, haben sie halt einfach mal ein paar Stunden schon damit rumgemacht. Also das ist, wie gesagt, genau, das weiß man nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung.
Inwiefern passiert denn sowas bei natürlichen Phänomenen wie Vulkanausbrüchen mit Staubauswurf oder mit irgendwelchen... Ja gut, Erdbeben sind jetzt nicht so kritisch. Große Gewitter oder so, ich meine, das auch... Ja.
Also es gibt diverse Sachen.
Es gibt ja manchmal diese Sonnenwinde, genau. wo dann sehr viele, ja, glaube ich, viele Teilchen quasi auf die Erde noch treffen. Und da gibt es ja oft in Kraftwerken oder bei Transformatoren dann Probleme, dass die teilweise runtergefahren werden müssen, weil da sehr hohe Induktionen dann stattfinden. Ja, oder dass auch einfach allgemein Übertragungswege gestört werden. Was man ja vielleicht, also ich habe das mal gemerkt, ich hatte mal so eine WLAN, also so eine Internetverbindung über WLAN, also über Richtfunk, aber 2,4 Gigahertz. Und immer wenn es gewittert hat, dann ja, war die Verbindung sehr schlecht, einfach weil natürlich da eine massive Störung war.
Okay, gut, bei dieser Übung würde man natürlich solare Winde und andere Sachen sehen.
Ja.
Und das ist dann wahrscheinlich an der Stelle ausgeschlossen, oder?
Was halt ist, so ein Naturphänomen stört in der Regel ein, zwei Sachen, aber nicht querbeet einmal alles. Also Radar arbeitet in einem anderen Frequenzbereich wie der Flugfunk, wie die Datenfunk, was die Flugzeuge und so haben. Und das ist ja dann, es ist tatsächlich, je nachdem wo man war, komplett alles oder weite Teile davon ausgefallen. Also das war schon... Also ein Naturphänomen, wie gesagt, betrifft, also ein Gewitter zum Beispiel, betrifft dann halt zum Beispiel eher den Kurzwellenfunk als Beispiel. Also ich glaube jetzt nicht Kurzwellen, wen auch immer, aber irgendwas eher in einem engen Bereich. Aber hier war halt wirklich so, oh, das wird ein Radar betroffen. Aber es war halt so, dass sehr viele Sachen europaweit gleichzeitig betroffen waren.
Aber was kann das dann gewesen sein technisch? War das dann irgendwie ein ganz breitbandiges Störsignal oder?
Also diese.
Im Sinne von Jamming oder war das eher.
Na gut, das hätte man ja dann jederzeit ausschalten können, oder?
Ja.
Also
ja.
Nach zwei, drei Tagen.
Ja. Also die Störung, also das Militär benutzt verschiedene Geräte dafür. Die gibt es auf Flugzeugen, die gibt es auf Schiffen, Autos, es gibt auch kleine Hand. Tragbare Geräte und so. Und je nachdem, was es hat, es gibt ganz unterschiedliche Störmechanismen, wie man das machen kann. Und oft sind die aber einfach kombiniert. Das heißt, die können mehrere Störsachen vom einfachen, ich schicke einfach so viel Radiowellen los, dass der Empfänger übersteuert ist und dadurch eben die anderen Sachen nicht mehr empfängt, bis hin zu aktiv modulierten Funk oder auch Licht, der dann dafür sorgt, dass, also dass einfach zum Beispiel die Auswerteelektronik durcheinander kommt oder die Software, die hinter der Auswerteelektronik ist und das Ganze analysiert. Das ist schon sehr, sehr ausgefeilt und ich muss sagen, teilweise, was man da so liest, sind dann schon Sachen dabei. Also angeblich haben es die Russen geschafft, Störsysteme zu entwickeln. Also das Aegis-System ist ein NATO-System für Luftabwehr, ist auf Schiffen überwiegend verbaut oder viel auf Schiffen verbaut. Also Russland ist in der Lage, dieses System so zu stören, dass nichts mehr geht. Also da gab es einen Zwischenfall mit der Donald Cook, das ist ein Zerstörer, der ins Schwarze Meer eingelaufen ist. Und was ist da passiert? Ein relativ altes russisches Flugzeug, unbewaffnet, hat sich dem Ding genähert und wie die Matrosen das beschrieben haben, sind auf dem Ding die Lichter ausgegangen. Das Ding lag mehr oder weniger bewegungslos im Wasser und sie konnten nichts mehr machen. Sie konnten weder irgendwelche Maßnahmen ergreifen, das Flugzeug abzuschießen, noch wussten sie wirklich, was da los ist. Und was ich dazu gelesen habe, ist das wohl so, dass Russland in der Lage ist, über die Eingangssensoren des Systems, also sprich über das Radar, über die Infrarot-Sensoren von dem Gerät, Schadcode bis in die Auswerterechner hinten reinzubringen. Das heißt, im Prinzip müssen die das System so gut kennen, dass sie wissen, wie sie zum Beispiel Licht oder Radiowellen zu modulieren haben, dass die Verstärkerelektronik, Auswerteelektronik, die Filter, was halt in dem Eingangsbereich ist, ein Signal erzeugen, der dann die Software, die da hinten dran hängt, so verwirrt, dass sie im Prinzip abstürzt, DOS-Attacke oder irgendwas anderes macht. Also ich hatte das in dem Vortrag schon gesagt, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie den Jeep, der da vor ein paar Jahren übers Radio gehackt wurde. Das heißt, sie kommen an das Netzwerk, an die Rechner hinter dem Radar ran, indem sie einfach, ja, wie soll man sagen, nicht validierte Eingaben benutzen an einer Stelle, wo die Entwickler von den Systemen nicht dran gedacht haben. Also liebe Entwickler, immer schön eure Eingaben validieren.
Welches Betriebssystem hat so ein Zerstörer eigentlich?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich weiß, dass es ein Windows für U-Boote gibt.
Ich hörte auch vom massiven Einsatz von Windows in der Bundeswehr. Also.
Ja gut, aber es ist ja noch ein Unterschied, ob ich irgendwelche IT in irgendeinem Militär in Feldlagern oder Büros habe oder ob das eine fahrende Waffe ist, wo Windows drauf läuft. Oder
ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, läuft auf den, hatten die britischen Atom-U-Boote irgendwas, dass sie den Support von Windows 98 verlängern mussten, ja, damit das U-Boot noch weiterfahren kann. Also
ich hatte mal gesehen, es gab mal so ein Bild von so einem Kommandostand von Drohnen, also wo Drohnen ferngesteuert wurden, da war auch irgendwie ein Windows zu sehen. Was das jetzt genau für ein System war, weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass das einfach nur ein Rechner lief, wo irgendwie ein Bildsignal übertragen wurde, aber das sah auch nicht so wahnsinnig special aus.
Ja, aber ich sag mal, bevor man auf diesen Rechnern ist, muss man durch eine ganz schön lange Kette an Signalverarbeitung. Also ich habe erstmal meinen Hochfrequenzempfänger, dann muss das demodelliert werden, das muss gefiltert werden und so weiter. Und dann fällt das Ganze in spezielle Computer, DSPs, also digitale Signalprozessoren, die anders als so ein Standardcomputer bestimmte Signale besonders schnell verarbeiten können und hochspezialisiert. Und das ist um einiges komplexer als einfach bloß in Rechner, wo man, also wie jetzt mit dem Beispiel mit dem Jeep, da war man relativ schnell auf dem digitalen, also auf dem CAN-Bus von dem Auto. Aber hier in dem Fall, das ist schon ein hochkomplexer Angriff, sehr, sehr hoch entwickelt. Und da kann man einfach nur sagen, Hut ab, wenn die das so gemacht haben.
Da braucht man ja wahrscheinlich im Prinzip ein komplettes Modell von dem, wo man das simulieren kann, was da dann so passiert. Könnte man vermuten.
Ja.
Andererseits baut ja auch nicht jedes Land seine Teile selbst, seine Hochfrequenzbauteile und Filter und was auch immer dazwischen ist. Ich glaube, die kaufen bei ähnlichen Herstellern.
Naja, das, also solche Sachen, also das EGIS-System ist recht weit verbreitet in der NATO, aber eigentlich diese ganze Sachen Electronic Warfare, das ist schon was, was die Leute sehr geheim halten, weil es halt auch hochsensibel ist. Und dann dort so durchzuführen, vor allen Dingen, ich sag mal, einen stabilen Exploit zu finden, reproduzierbar, der auch in einem Flugzeug, also in so einem kleinen Pod heißt das, was da dran gehängt wird unter einem Flügel, wie ähnlich wie eine Bombe, bloß dass er nicht abgeworfen wird, da reinzubauen, das ist schon eine Leistung, muss man mal sagen. Also es sieht auch so aus, als ob Russland da dem Westen wirklich um mindestens 10, eher 20 Jahre voraus ist mit dem, was die da an Fähigkeiten haben.
Wie gut stehen jetzt die Chancen, dieses System weiter zu benutzen? Also dieses
EGIS?
Ja.
Also die Donald Cook hat gezeigt, dass EGIS in der Form, wie es jetzt ist, wie soll ich sagen, nutzlos ist, um wirklich um so ein Schiff wirklich zu schützen. Also die haben dann, nachdem die das EGIS-System ausgeschalten haben, 12 simulierte Raketenangriffe auf dieses Kriegsschiff geflogen und der Pott lag im Wasser und konnte nichts dagegen tun. Das ist einmal Fail, würde ich sagen. So, und eigentlich ist es für ein Kriegsschiff nicht wirklich, also gegen ein einzelnes Flugzeug sich zu wehren, ist auch ein kleineres Kriegsschiff in der Lage. Aber einfach da zu liegen und ja, sich nicht bewegen zu können, also es war wirklich paralysiert. Warum das in dem Fall ein bisschen außergewöhnlich ist, die USA, also meistens kann man solchen, oder sollte man sehr vorsichtig sein, solche Geschichten zu glauben, weil halt viel Propaganda dabei ist, aber hier in dem Fall hat die USA offiziell dagegen protestiert. Also deswegen wird davon ausgegangen, dass die Geschichte so wahr ist. Ich nehme an, dass die jetzt auch sehr genau analysieren, was da passiert ist, für den Fall, dass irgendwo Logfiles übrig geblieben sind. Keine Ahnung. Aber es hat schon einen ziemlichen Schock gegeben. Und was auch sehr spannend war, also 2015, 2016 findet man Dutzende Thinktanks, irgendwelche Forschungssachen die Richtung Pentagon geschickt werden, die diese Sachen analysiert haben und die kommen allesamt zu dem Schluss, wir sollten mal in Panik verfallen.
Wieso können die Russen das eigentlich so gut?
Tja, weiß keiner. Ich nehme mal an, ein Grund ist, dass die einen sehr hohen Wert auf Mathematik und ich sag mal, die typischen MINT-Fächer legen in ihrer Ausbildung und dadurch halt so viele wirklich Weltklasse Mathematiker haben, die sich solche Sachen ausdenken können, beziehungsweise die Algorithmen, die man für sowas braucht. Und das andere ist, während der Westen in den letzten 20 Jahren oder 10 Jahren seine Offensivsachen, sprich Angriffsfähigkeiten verbessert hat, ausgebaut hat, hat Russland Abwehrfähigkeiten ausgebaut. Und ja, das ist das Ergebnis. Und wie soll man sagen, Defensivsachen können natürlich auch offensiv eingesetzt werden. Das ist bekannt aus diversen Kriegen. Ja, was gab es noch? Irgendwelche Schiffe fahren kreuz und quer durch die Gegend, wo Leute mit dem GPS rumgespielt haben. Wobei man sagen muss, GPS stören ist relativ einfach, weil es ein schwaches Signal ist. Und wenn ich einfach nur ein paar Koordinaten in der Nähe ändern will, ist das, wir hatten vor uns schon ein Beispiel mit hier dem Radio.
Mit dem Radio konnte man die Pokémon Go-Daten, die eigenen Tracks quasi vereinfachen von zu Hause aus. Dafür muss man wissen, dass GPS ja letztendlich nichts anderes ist als Satelliten, die vom Himmel herab Zeitstempel senden und das halt mit relativ schwacher Stärke, deswegen funktioniert GPS natürlich auch nicht innerhalb von Gebäuden oder in Tunneln und so weiter. Ergo reicht eine relativ starke Quelle neben einem oder in der Nähe des Smartphones schon aus, um halt da deutlich andere Signale zu schicken.
Wobei von relativ stark reden wir immer noch von Milliwatt.
Ja, es reicht nicht für den Aluhut.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein Signal, was man auch im Hausgebrauch anpassen könnte.
Ja. Aber für, ich sag's mal, richtig Attacken, um GPS zu stören, wie es auf Militärschiffen oder auf auch zivilen Schiffen ist, braucht man schon ein bisschen besseres Equipment.
Man muss auch dazu sagen, also ich weiß das aus der zivilen Luftfahrt, GPS ist da ein System von vielen, mit denen navigiert wird, und jeder Pilot weiß auch, dass wenn das GPS irgendwas Komisches anzeigt, natürlich sind die auch immer, also gibt es immer mehrere davon, dann wird das einfach ignoriert und dann wird halt nach Funkfeuern geflogen oder nach Notfalls Sicht oder Karte oder was auch immer.
Ja, die haben auch sehr gute Lagesensoren.
Also genau, genau, natürlich. Und, das wird alles quasi immer zusammengenommen von Computern plausibilisiert und am Ende vom Piloten selber oder von beiden. Sodass, wenn man da nur GPS stört, dann würde man das natürlich sofort merken, weil das GPS-Signal irgendwie extrem abweicht von den anderen, und dann würde man automatisch sich nicht mehr darauf verlassen. Ne, von daher ist das, aber klar, es gab zum Beispiel mal irgendwelche Drohnen, die dadurch gestört werden konnten und die dann zum Beispiel gelandet sind. Weil sie nicht mehr navigieren konnten, sind dann gelandet und dann konnte man sie natürlich,
Wie war das mit den Auslieferungsplänen von Amazon mit den Drohnen? Vielleicht kann man die am Garten landen lassen.
Ja. Wie gesagt, also es gibt einige Drohnen, die, also auch gerade solche Spielzeugdrohnen, nenne ich die jetzt mal, also nicht militärische Drohnen, die so einen Home-Modus haben, und wenn die dann sozusagen irgendwie nicht mehr wissen, wo sie sind, dann versuchen die einfach irgendwie runterzugehen oder fliegen zurück da, wo sie hergekommen sind oder sowas. Und sowas kann man natürlich damit provozieren, wenn man das GPS-Signal stört.
Wobei, da gibt es ja auch die Geschichte mit der militärischen Drohne.
Im Iran?
Die Amerikaner aus Afghanistan gestartet haben und da wohl irgendwie im afghanisch-iranischen Grenzgebiet rumgeflogen sind. Mhm. Und dann ist die ja irgendwie auf einer iranischen Landebahn gelandet. Mhm. Man weiß nicht so genau, wie ganz sie dabei war. Die Iraner haben gesagt, sie war noch ganz, ganz. Die Amerikaner haben gesagt, vielleicht. Und da wird ja auch spekuliert, dass dort im Prinzip sozusagen die GPS-Position des eigentlichen Landeflughafens auf die andere Landebahn transferiert wurde. Und dann ist sie da möglicherweise einfach sauber gelandet, weil sie dachte, sie ist da zu Hause.
Ja. Also das ist halt ein typisches Ding, Electronic Warfare. Wie genau die Drohne da eingefangen haben, das werden sie nicht erzählen, weil dann fangen die Amis an, diese Schalter auszubauen. Und ich bin mir sicher, also sowohl Russland als auch China als auch der Iran hätte noch gerne ein paar mehr von den Drohnen, weil da ist bestimmt viel interessantes Zeug drin. Umgekehrt habe ich noch nicht gehört, dass eine russische Drohne irgendwo eingefangen wurde. Und obwohl das nicht so rumkommt, die Russen haben mittlerweile eine veritable Drohnenflotte und auch sehr ausgefeilte und weit entwickelte Geräte.
Also ich kann kurz mal einen Plausch noch abgeben, ein kleines Kommentar abgeben. Es gibt jemanden im Raum, der eine ziemlich robotikorientierte Seite führt im Internet. Also es sind mehr als die Hälfte Russen, die darauf rumlungern und irgendwelche Sachen sich angucken. Es ist nicht zwingend alles Amerika, was man so aus den Medien kennt. Also die Drohnen auch gerade in den modernen Kriegsplätzen wurden halt auch eingesetzt. Mhm. Weil es auch mittlerweile gar nicht mehr so schwer ist, eine Drohne zu bauen, gerade mit fahrenden Sachen und so.
Ja, das Ding ist halt, USA, ich sag's mal so, die können gut Marketing. Das saugt bei den Russen noch ein bisschen. Also ich glaube aber auch nicht, dass sie das so sehr vermarkten wollen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, was es noch so an Zwischenfällen gab mit Electronic Warfare, die so auf die Welt sich ausgewirkt haben. Also jetzt eher so Sachen, was die Militärs so treiben. Im Kalten Krieg haben sie sich noch gegenseitig mit den U-Booten im Meer gejagt. Mittlerweile scheint es so zu sein, dass die eher gegenseitig Electronic Warfare spielen. Also es gibt ein internationales Abkommen, wo verschiedene Länder sich gegenseitig regelmäßig erlauben, ihre Territorien mit Flugzeugen zu überfliegen, um zu fotografieren, was die Militärs dort machen. Was eine friedenssichernde Maßnahme ist, weil wenn irgendwer einen Krieg vorbereitet, aufrüstet oder irgend sowas, fällt das dabei auf. Und das Ganze nennt sich Open Sky, und die USA überlegt gerade, also nicht nur gerade, schon seit einiger Zeit, dieses Abkommen zu kippen, weil sie gegen die also Electronic Warfare Sachen, also insbesondere der Spionagesachen, zu denen die Russen mittlerweile in der Lage sind, keine wirklichen Gegenmaßnahmen mehr haben, außer das Zeug auszuschalten, irgendwo in eine Höhle zu schieben und warten, bis sie weg sind. Aber das lähmt natürlich dann immer gleich mal komplett deren Organisation. Ja, ein anderes Ding, was passiert ist, die USA hatte die F-22 in Syrien. Also das erste Mal, dass sie dort eingesetzt wurden. Dann haben die Russen ihre...
Kurze Zwischenfrage, was ist eine F-22?
F-22 ist laut Selbstbeschreibung der Amerikaner das wohl tollste, beste, schönste Flugzeug, was das Militär so hat.
Ist das ein Bomber, ein Jäger?
Das ist ein sogenannter Luftüberlegenheitsjäger. Das heißt, das ist ein Jagdflugzeug, was dafür gebaut wurde, erstmal sozusagen Platz im Luftraum zu schaffen, die gegnerischen Jagdflugzeuge, Bomben und so weiter abzuschießen, damit alles, was danach kommt, sozusagen nicht mehr gefährdet ist. Und das Ding ist unheimlich teuer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer. Ich glaube, 300 Millionen Euro oder Dollar ist Stück. Also das Stück. Es hat wohl magische Fähigkeiten und kaum stellen die Russen ihr Spionage-Equipment in Syrien hin, lassen die Amis das Ding am Boden, weil sie Angst haben, dass die Russen alles über das Ding rausfinden.
So. Wie viele Brunnen man wohl davon hätte bohren können?
Von einem? Naja, das Problem an der F-22 ist auch, das Ding ist so teuer, die USA kann sich keinen Verlust leisten. Mhm. Das ist auch noch so ein...
Wenn die mal auf fremden Flughäfen homen, weil sie den
zum Beispiel, ja.
Wie diese iranische Drohne, also die Drohne der Amerikaner, die in Iran.
Ja, in dem Fall handelt es sich ja schon noch um ein bemanntes Flugzeug. Okay. Und ich sag mal so, im Vergleich zur B-2 ist sie ja noch relativ billig.
Ja, aber die F-22 ist ja als Massenflugzeug, also Massenflugzeug ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber die B-2, ich weiß gar nicht, wie viele da gebaut wurden, 12 oder so? Also eine kleine Zahl, ist Stück für 2 Milliarden US-Dollar, soweit ich weiß. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Länder, die haben das als Staatshaushalt.
Okay, also bemannte Flugzeuge sehe ich ein. Es gibt ja noch andere Sachen, die die USA so durch die Gegend schießen.
Ach ja, ja, die Marschflugkörper. Die USA hat 58 oder 59 Marschflugkörper, Tomahawk-Marschflugkörper, nach Syrien geschossen auf Assad-Truppen. Die davon sind meines Wissens nach jetzt 36 oder 38 sind einfach in die Wüste gefallen. Also die sind einfach verschwunden.
Wie schlecht gewartet? Sprit war nicht voll, oder?
Also so richtig eine offizielle Erklärung gibt es nicht. Aber auch die dann irgendwas getroffen haben, also nicht nur Wüste, auch die waren nicht, also entweder war die Zielauswahl ein bisschen putzig oder irgendwie wurde es geschafft, die so abzulenken, dass die neben Landebahnen, also wir reden hier von sogenannten Präzisionswaffen, die dann halt auch gleich mal ein paar hundert Meter entfernt irgendwo, also der Beste war wohl einer, der einen Schuppen mit Schmiermitteln in die Luft gesprengt hat. Also 1,5 Millionen Dollar kostet so ein Marschflugkörper und die haben irgendeinen Schuppen damit in die Luft gesprengt. Oder auch Hangars, wo nichts drin war und so. Also das ist auch wieder mit einer Prise Salz zu genießen, das Ganze, aber es sah schon so aus, dass dieser ganze Angriff hätte anders aussehen sollen als das, was dann tatsächlich passiert ist. Und die Amis haben auch relativ schnell kein Wort mehr drüber verloren.
Passiert denen das öfter oder nur an der einen
Situation? Also Marschflugkörper sind recht komplexe Geräte und die haben eine relativ hohe Ausfallquote, so 5-10%.
Okay.
Aber nicht weit über die Hälfte. Und beim Rest ist auch nicht klar, ob die wirklich dahin fliegen sollten. Also das war schon eine ziemlich starke Botschaft im Sinne von, wir können mit den Dingern tun, was wir wollen. Also wir müssen die nicht mal abschießen. Das war ja auch so eine Frage, haben die Russen die abgeschossen? Nein, haben sie nicht. Die sind halt wirklich einfach irgendwo anders gelandet, als sie sollten. Jo. So, was gab es noch? So diverse Kleinigkeiten. Also es gab halt auch britische Flugzeuge, die in Syrien plötzlich komische Dinge in ihrer Bordelektronik erlebt haben und dann abgezogen werden mussten. Und es gibt auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, jede Menge Analysen von irgendwelchen Thinktanks, die halt sagen, das Ganze kann dafür sorgen, dass so wie die NATO jetzt gerade aufgestellt ist, ein wirklich ernsthaftes Problem hat. Also im Sinne von nicht mehr handlungsfähig.
Was macht denn die russische Armee auf ihrer Seite, um noch fahren zu können, wenn Electronic Warfare passiert, beziehungsweise was ist denn deren Taktik dagegen?
Also die sie erzählen es nicht, aber man kann natürlich aus dem, wie sie in Syrien beziehungsweise was in der Krim und in der Ostukraine passiert ist, so ein paar Schlüsse ziehen. Also zum einen, wenn du Countermeasures, also solche elektronischen Angriffe fährst, dann weißt du, was du tust und weißt, wie du deine Geräte einstellen musst, dass sie davon nicht betroffen sind. Das ist erstmal so ein Grundding. Das heißt, es macht natürlich keinen Sinn, Stördinge zu bauen, die auch meine eigenen Sachen lahmlegen. So, das heißt, die Russen wissen, was sie tun und deswegen gehen denen ihre Sachen halt nicht aus. Aber es gibt natürlich auch, also Teil des Electronic Warfares ist, die eigenen Sachen vor solchen Angriffen zu schützen. Das kann, also wenn man jetzt sagt, aktiv, oder ich fange erstmal mit dem Passiven an. Also was kann ich einfach tun, damit mein Zeug nicht kaputt geht? Ich kann, was wir vor uns hatten, Metallkiste,
das hätte ich jetzt auch, ich bin schon auf eBay.
also eine schöne alte Eisenkiste, wenn man mal so in einer alten Burg war oder in irgendeinem Museum, da stehen die Dinger immer rum, so, die sind ideal, denke ich.
In den Keller kann man gehen oder in Bergwerke oder ab wann?
Wenn es tief genug ist.
Also Bergwerk eher anstatt ja. Keller, okay.
Ja, es hängt natürlich auch immer davon ab, womit man es zu tun hat, wie weit das weg ist. Läuft mein Gerät, läuft das nicht? Ist das ein Angriff, der nur auf, ich sag's mal, vorübergehendes Stören, Abschalten oder falsche Daten oder so rausgeht? Oder ob das ein Angriff wie ein EMP ist, der die Dinger einfach grillt? Und wie gesagt, so Abschirmung ist, glaube ich, das, was passiv am weitesten verbreitet ist.
Also eine ganz doofe Frage, nützt das was, wenn ich jetzt Geräte irgendwie komplett vom Stromnetz trenne und irgendwo hinlege? Sind die dann weniger betroffen von solchen Sachen? Oder weil man sagt ja immer zum Beispiel, ne, wenn ein Gewitter ist, sagt man ja immer, man sollte für Blitzschutz sozusagen sein DSL-Modem trennen und quasi irgendwo hinlegen, damit sozusagen der Blitz nicht über die Leitung, die von draußen reinkommen, sozusagen die hohen Spannungsunterschiede nach innen überträgt, aber das ist da wahrscheinlich nicht hilfreich, oder?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie weit man weg ist von dem, was passiert. Also wenn man zum Beispiel ein EMP hat und ich bin gerade so an der Grenze, wo das mein Gerät jetzt nicht kaputt macht, im Sinne, dass dort drinnen so hohe Spannungen induziert werden, dass da irgendwas durchbrennt, dann könnte aber die lange Stromleitung, gerade die draußen vorm Haus ist, noch genug einfangen, um mir mein Gerät zu grillen, was ich dran stecken habe. In dem Fall würde es wahrscheinlich schützen, aber ich sag's mal so, das sind eher Grenzfälle und darauf würde ich jetzt nicht wetten.
Ja. Na und beim Auto heißt das dann ein ganz altes Auto, was einfach keine Elektronik hat.
Ein Diesel am besten, weil rein theoretisch könnte eine Zündspule auch noch genug
und haben. Und diese ist halt Selbstzünder.
Okay. Ja. Ist auch ein komisches Argument für Glasfaser für zu Hause, oder?
Richtig. Also Glasfaser ist ein Ding, was, also viele Flugzeuge haben, also Militärflugzeuge vor allen Dingen, haben inzwischen Signalübertragung im Flugzeug auch über Glasfaser, eben genau aus dem Grund.
Ja, die galvanische Trennung, die das dann...
Genau. Und in einer Glasfaser induziert man auch keine Spannung irgendwie. Und selbst wenn ich es schaffe, in diese Glasfaser irgendeinen Lichtblitz reinzubringen, ist der da und stört das für die Zeit, wo er da ist. Und danach geht wieder alles. Außer man schafft so viel Licht da rein zu tun, dass da irgendwas durchbrennt. Aber das wüsste ich nicht wie. Ja, so, es gibt natürlich noch aktiven Schutz. Da sind wir aber dann auch wieder eher bei Militärgerät, also zum Beispiel gegen Stürme einfach durch eine Trägerwelle, also sprich durch einen starken Sender, was die Russen da 1904 gemacht haben. Dagegen hilft ein Frequenzhopping-Verfahren, das heißt, die beiden, also Sender und Empfänger, wissen, also es wird immer die Frequenz, die Sendefrequenz umgeschaltet, ganz schnell ineinander. Und die wissen, wann umgeschaltet wird und auf welche Frequenz. Und der stört, weiß das nicht, ist also immer hinterher. Und wenn er seinen Störsender umgeschalten hat sozusagen, sind die schon wieder auf dem nächsten. Und das ist ein gewisser Schutz. Es gibt noch andere Sachen, also gerade im Bereich so Radarstören, da gibt es dann Verfahren, wie dann solche Störungen rausgerechnet werden. Das ist dann eher ein Software- Ding, entweder in DSPs oder eben in der Software hinten dran. Auch Plausibilitätssachen, wenn da plötzlich irgendwo 500 neue Radarziele auftauchen, die aber nicht in die Region hingeflogen sind, dann kann man davon ausgehen, dass das Blödsinn ist und kann das dann halt rausrechnen. Ja, Ausbildung ist auch eine wichtige Sache. Das heißt, die Leute, die Geräte bedienen, müssen natürlich wissen, was sie da tun. Also zum Beispiel, wenn in der Ostukraine, die hätten den Leuten mal sagen sollen, das Handy zu Hause zu lassen, weil ansonsten fällt ihnen halt einfach mal eine Bombe auf den Kopf. Und das sind halt so Sachen, ja, wenn das ein Militär nicht macht, dann können sie da auch nicht viel tun.
Das war ja genauso, dass Drohnen teilweise Telefone, die eingebucht waren, als Zielerfassung genommen haben. Genau. Also das ist immer eine gute Idee, quasi das Handy irgendwo abzulegen.
In der Ostukraine scheinen das aber beide Seiten nicht gewusst zu haben, wie wir wissen, weil von russischen Soldaten, die es ja angeblich gar nicht gibt, die hatten ja dann irgendwelche Fotos in sozialen Social Netzwerken Media gepostet und die hatten dann leider irgendwelche GPS-Koordinaten aus der Ostukraine drin. Also von daher scheint das für überall nicht so einfach zu sein.
Ja. Wobei man auch sagen muss, also in der Ostukraine ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich reguläre russische Truppen sind. Es gibt da genug Milizen und auch die Dienste haben eigene Einheiten, die dann wieder andere hinschicken. Und ich denke, der Großteil der Leute, die da in der Ostukraine rumspringen, sind, ich sag's mal, regional. Und natürlich werden die von Russland unterstützt, das ist gar keine Frage. Auch auf der Krim, die Kosakenverbände sind auch so eine Sache.
Es ist halt immer schwierig, gerade wenn das auch sehr junge Leute sind, die da kämpfen, halt so eine Awareness zu schaffen, sage ich mal, für sowas wie eben, dass eben GPS-Koordinaten in EXIF-Daten sind von Bildern, die ich irgendwie poste auf Facebook oder sowas oder auf Kontakt hier oder wo auch immer. Und es gab ja dann auch Sachen, dass in irgendwelchen Militärforen Apps getauscht wurden. Wo man Zielerfassung für irgendwelche Geschütze machen konnte. Und da war dann aber ein Trojaner drin und dann konnte man darüber wissen, wieder über der App, wo dann die Geschütze standen und so. Wo jetzt jeder, der irgendwie so ein bisschen länger dabei ist, so weiß, okay, ich sollte nicht irgendeine APK aus irgendeinem komischen Forum runterladen. Aber ja, das passiert halt dann. Und ich denke, da muss jeder irgendwie noch ein bisschen lernen, dass. Aber gut, das ist eigentlich eher Cyber.
Aber die Übergänge sind fließend, genau.
Ja. Das sind auch so Sachen, die Lehrer eigentlich mal ihren Schülern beibringen können und versierte Techniker ihren Eltern und Verwandten.
Ja. Na gut, wir haben jetzt nicht wirklich im normalen Leben damit zu tun, mit Kanonen beschossen zu werden, aber ich kann mir das schon vorstellen, so dass da früh irgendwie dann der Tagesbefehl rausgeht, ihr tut ja nicht telefonieren, weil dann wissen die, wo wir stehen und dann kommt da Rekrut XYZ, aber Herr Offizier, ich habe nicht angerufen, ich habe nur mit WhatsApp gechattet. Und,
Klar. Nee, aber man kann aus sozialen Medien natürlich unglaublich viel auch SIGINT betreiben, klar, also Informationsgewinnung. Genau, ich würde fast sagen, wir sind fast am Ende, wir haben ja auch noch eine Musik, wir können ja kurz Schlusswort und dann...
Ja, zum Schluss sollten wir vielleicht auch festhalten, dass das Ganze zum Teil auch mehr in der Fantasie existiert, als es wirklich existiert. Wie wir gesehen haben, stellt sich die USA ja zumindest immer als hochentwickeltes Militär dar. Aber wenn wir uns an den Irakkrieg 2003 zurückerinnern, gab es da massive Probleme, dass sich eigene Einheiten gegenseitig beschossen haben. Und die effektivste Maßnahme war dann, dass sie irgendwie plötzlich alle Flaggen um die Schultern getragen haben, was jetzt der Tarnung der Uniform wieder etwas widerspricht. So viel.
Ja. Also ich habe jetzt definitiv aus dieser Sendung gelernt, dass ich mir über Metallkisten mehr Gedanken mache, also von Größen für Handys bis hin für Container.
Hilft auch bei Autoschlüsseln, den neuen, den Digital Keys.
Ja. Ansonsten, was wären so deine Tipps? Wie soll man mit dem Thema umgehen? Was könnte man noch mitgeben den Menschen?
Also meine Einschätzung dadurch, dass Electronic Warfare anders als in eine Kanone oder so sich nicht wirklich auf ein Ziel beschränkt, sondern im Prinzip drüber hinausgeht, ist eigentlich eine politische Diskussion oder auch eine gesellschaftliche Diskussion notwendig. Und man sollte tatsächlich auch drüber nachdenken, ob solche Sachen, was da geht, eben ganze Landstriche lahmzulegen, ob das nicht als Massenvernichtungswaffe klassifiziert werden sollte, weil es, wie soll man sagen, wirklich ohne sich an irgendwelche Sachen zu halten, weder irgendeine Genfer Konvention noch irgendeine Haager Landkriegsordnung, was es da alles gibt, Leute umbringt. Und ja, eine Atombombe ist ein lauter Knall, ist ein großer Blitz und da ist jedem klar, warum das eine Massenvernichtungswaffe ist. In unserer Gesellschaft bedeutet es aber, wenn Kommunikation, sobald wieder Strom ausfällt, ist nach relativ kurzer Zeit das Wasser weg. Es gibt keinen Nachschub mehr. Viele Häuser sind unbewohnbar, wenn der Strom über längere Zeit ausfällt, weil die ganze, da funktioniert kein Abwasser mehr, da funktioniert kein Wasser mehr hin, die Heizung geht aus, teilweise gehen Türen nicht mehr auf und da gibt es viele Sachen.
WhatsApp funktioniert nicht mehr. Genau. Also die ganzen wichtigen Sachen.
Ja. Fernsehen. Ja, es ist auch so ein Ding, die Bevölkerung kann nicht mehr gewarnt werden und. Also das heißt, eigentlich müsste eine gesellschaftliche Diskussion ran. Diese Art, die zurzeit mehr oder weniger überhaupt nicht reglementiert ist und wo Leute wirklich ziemlich böse Dinge im Keller haben, wird einfach gemacht.
Dann würde ich sagen, redet mit euren Verwandten, redet mit euren Freunden, sprecht darüber und versucht es politisch ins Programm zu bringen. Wir bedanken uns. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht. Tschüss.